Um die Hoffnung geht's bei uns im Advent, liebe Gemeinde. Und ich habe mal nachgeguckt, wo das Wort Hoffen denn eigentlich herkommt. Ich weiß gar nicht, ob Sie das wissen. Wenn man da ein bisschen forscht und so, dann wird man drauf wird einem erklärt, dass das Wort Hoffen aus dem Mittelniederdeutschen kommt und da von dem Wort Hoppen. Das ist wohl ein Ursprung, ein Vorläuferwort von dem Wort Hoffen. Man kann es auch noch ein bisschen erkennen, wenn man sich bewusst macht, dass im Englischen das Wort für Hoffnung ja Hope heißt, also auch dieses P noch drin hat, Hope. Das kommt auch von diesem alten Wort Hoppen. Woran denken Sie, wenn Sie Hoppen hören? Ja, genau. Hoppe, hoppe, Reiter fällt einem da ein, gell? Hüpfen, ganz genau. Das hat vermutlich auch miteinander zu tun, tatsächlich. Also Hoffen und Hüpfen sind vom Wort her so ein bisschen verwandt. Und vielleicht ja auch von der Sache. Das kann man zum Beispiel an einer Szene wie der folgenden sehen. Der Schiedsrichter pfeift und er zeigt auf den Punkt. 11 Meter für sein Lieblingsteam. Und deshalb springt er auf und hüpft auf der Tribüne so ganz ausgelassen herum, so wie die anderen allen, die um ihn rum das gleiche Trikot tragen, auch. Sie springen, obwohl noch gar kein Tor gefallen ist. Aber sie hoffen, dass der, der jetzt als Schütze an den Elfmeterpunkt geht, dass der seine Chance auch nützt. Als Hoffende hüpfen sie schon. Oder, zweites Beispiel, Absprung, Faustil, ruft sie aus ihrem Sessel aus mit und als der DSV-Skispringer so ganz seicht und geschmeidig über die grüne Linie hinüber segelt, da hält sie es auch nicht mehr in ihrem Sessel, da hüpft sie auf, beinahe so wie der Skispringer selber, bloß nicht ganz so weit. Sie hüpft hoffend, dass dieser Sprung die Weite reicht für das Podest oder für den obersten Platz. Hoffend hüpft sie auf, hoffen lässt hüpfen, das ist so ein bisschen die Überschrift über die Predigt heute, über Predigt Nummer 3 zum Thema Hoffnung. Und ich frage Sie jetzt einfach mal, wann hüpfen Sie denn so? Also, wann sind Sie denn zum letzten Mal so gehüpft oder wann hüpft man so üblicherweise? Man darf es ruhig auch sagen, wenn man sich traut. Wenn man sich freut, also aus Freude, ja, man jubelt über irgendwas, zum Beispiel. Beim Sport, wenn der Trainer sagt, jetzt hüpfen wir mal alle, um uns ein bisschen locker zu machen, ja, um die Übungen ein bisschen zu machen, beim Workout oder so, Sportunterricht. Genau, da hüpft man auch. Ob man will oder nicht, da muss man dann halt hüpfen. Zur Musik. Das ist mir auch eingefallen, als man noch in Konzerte gehen konnte. Gell? Josh, wir erinnern uns noch an die Zeiten, wo man noch miteinander bei den Konzerten war, in einer großen Menge steht und dann braucht es eigentlich nur einen einfachen Rhythmus oder eine schöne Melodie oder irgendwas, das man kennt und dann hüpft man zur Musik. Aber vielleicht auch daheim. Ich habe das halt in Konzerte immer ganz besonders erlebt, wenn man mit alle zusammen da hüpft. Manche hüpfen auch ohne Rhythmus, das geht auch. Also zur Musik kann man so oder so hüpfen. Genau. Vielleicht hüpfen manche auch zusammen mit ihren Enkeln im Trampolin. Das ist ja auch so eine Mini-Hüpfburg, die eigentlich fast jede zweite Familie im Garten stehen hat, jetzt gerade vielleicht nicht, aber extra ein Ding, das zum Hüpfen gebaut ist und wer da reingeht, der muss hüpfen, es geht gar nicht anders. Oder vielleicht auch jetzt im Winter eher im Ehebett, wenn das erlaubt ist, oder heimlich vielleicht, auf dem Sofa oder so. Manchmal hüpft man vielleicht auch so. Man hüpft aus Begeisterung, meistens hat Hüpfen was mit Begeisterung zu tun, mit Schwung. So wie bei David, von dem wir gerade gehört haben, da ist es ja auch so. Die Freude, dass Gottes Lade zu ihm ins Haus kommt, die lässt ihn tanzen, springen, hüpfen, so dass sogar seine Frau Michael ganz komisch reagiert und ihn verachtet, ja, weil es ihr peinlich ist. Sie sagt, ein König kann doch nicht öffentlich so hüpfen. Aber ihm ist das egal. Er hüpft vor Freude. Er hüpft auch ein bisschen aus Hoffnung, denn er weiß noch gar nicht, was diese Lade mitbringt. Er hat die Hoffnung, dass diese Lade, die Anwesenheit Gottes, ihn so segnet, wie es vorher mit dem Obed-Edom gemacht hat. Ist ja schon interessant, gell, dass der David diese Lade erst mal 3 Monate bei Obed-Edom verstaut, außerhalb von der Stadt Davids, also von Jerusalem. Und erst als er sieht, oh, der wird ja gesegnet, weil die Lade bei dem steht, denkt er sich, na dann hole ich doch die Lade nach Jerusalem und hoffe, dass der Segen Gottes auch mir geschenkt wird oder dieser Stadt geschenkt wird. Aus Hoffnung, ohne zu wissen, ob es tatsächlich so wird, hüpft David vor dieser Lade her. Er hüpft, weil er hofft. Schon ein bisschen so wie bei der Szene aus dem Stadion, ja, wo die Menschen auch schon manchmal hüpfen, bevor das Tor gefallen ist, einfach weil sie schon erahnen oder denken, jetzt passiert's. Sie springen, dann springt man schon auf vor Aufregung, vor Erwartung dessen, was kommt. Oder im Konzert, Da reicht manchmal, wenn der erste Takt schon angespielt ist oder wenn man das Lied erkennt, da kann man schon mithüpfen, auch wenn es noch gar nicht so weit ist. Auch schon im Vorfeld. Hüpfen aufgrund von Hoffnung, weil sich abzeichnet, dass die Hoffnung erfüllt wird. Darum geht es auch in der Geschichte, die ich euch als Predigtext jetzt vorlese. Ist eine Geschichte aus der ein Abschnitt aus der Weihnachtsgeschichte, aus Lukas 1. Und den hat Lukas aufgeschrieben. Man muss sich vielleicht die Geschichte ein bisschen erstmal klar machen, welche Situation das ist. Die junge Maria hat vom Engel Gabriel verkündigt bekommen, dass sie den Messias gebären wird. Dass sie schwanger wird. Das ist eine außergewöhnliche Schwangerschaft, denn sie ist noch sehr jung und vor allem ist sie noch unverheiratet und hat auch noch mit keinem Mann geschlafen. Deshalb ist es eine besondere Schwangerschaft. Und Maria weiß oder ahnt zumindest, dass das wahrscheinlich Probleme mit sich bringt. Also zumindest in ihrem Dorf, in Nazareth, wird darüber geredet werden, ganz sicher. Und auch in ihrer Familie wird es nicht einfach werden. Auch mit Josef wird es nicht so einfach sein. Da kommt wahrscheinlich Ablehnung auf sie zu, im engsten Familienumfeld. Und deshalb muss Maria erst mal weg von dort. Zumindest eine Zeit lang will sie weg. Sie macht eine Reise, einmal quer durchs Land, von Norden nach Süden und besucht ihre Verwandte Elisabeth. Die ist auch schwanger und auch die hat eine besondere Schwangerschaft. Bei der ist es eher, weil sie schon so alt ist, dass man gar nicht mehr damit gerechnet hat, dass sie schwanger werden kann. Auch da wird geredet. Auch da ist es nicht ganz einfach. Wie gut für die Maria, dass sie eine Verwandte hat, die in einer ähnlichen Situation ist, die ihr zur Vertrauten werden kann, die sie versteht und ihr vielleicht auch in manchem helfen kann, weil sie einfach schon weiter ist, 6 Monate weiter in der Schwangerschaft. Und jetzt lesen wir in Lukas 1, ab Vers 39, was da steht. Einige Tage später beeilte sich Maria. Es ist interessant, dass da beeilte sich steht. Es steht tatsächlich im griechischen Text auch da ein Wort. Die wollte schnell dorthin, die wollte schnell weg von Nazareth, schnell dort runter zu ihrer Verwandten. Da beeilte sich Maria, ins Bergland von Judäa zu kommen, in die Stadt, in der Zacharias lebte. Als sie das Haus betrat und Elisabeth begrüßte, hüpfte Elisabeths Kind im Bauch seiner Mutter. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt. Sie rief Maria laut entgegen, du bist von Gott gesegnet vor allen anderen Frauen und gesegnet ist auch dein Kind. Welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Als du das Haus betreten und mich begrüßt hast, hüpfte mein Kind beim Klang deiner Stimme vor Freude. Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, dass der Herr dir tun wird, was er gesagt hat. Ich finde es toll, liebe Gemeinde, dass Lukas so eine eigentlich beiläufige Szene in sein Evangelium mit hineingenommen hat. Ein Familientreffen schildert er da im Haus von Zacharias. Aber er hat es ganz sicher deshalb mit hineingenommen in sein Evangelium, weil es eben mehr ist als nur ein fröhliches Hallo zwischen zwei Verwandten. Diese Begegnung ist eine besondere. Hier kommunizieren nicht bloß zwei Frauen miteinander. In dieser Kommunikation spielen auch die Ungeborenen eine Rolle. Vor allem der Johannes, der hüpft im Bauch seiner Mutter wegen dem Gruß von der Maria und wegen dem ungeborenen Jesus im anderen Bauch nebendran. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, wie ich mir das vorstellen soll, ob sich der Johannes jetzt von der Milz abstößt, wie es in dem Bauch halt geht und dann irgendwann an die Bauchdecke mit dem Kopf da hängen bleibt oder im Gewebe sich verheddert oder so. Schon interessant. Für die Elisabeth ist es offensichtlich eindeutig, dass er gehüpft ist. Also nicht nur, dass er so gestaucht hat oder so, wie man es manchmal sagt. Ja, das kennen Sie ja vielleicht. Ja, wenn ein Kind sich im Bauch bewegt oder so, dann sagt man, ah ja, jetzt staucht er wieder kräftig. Oder manche sagen auch, ah, das wird mal ein Fußballer. Kann man jetzt schon mal absehen und würde am liebsten schon der Spielerpass beim Fußballverein ausfüllen. Für Maria ist, beim Johannes müsste man nicht sagen, dass er ein Fußballer wird, sondern eher ein Hochspringer. Denn für Maria ist das offensichtlich klar, der hüpft. Der hüpft in ihrem Bauch. So sagt es in unserem Predigtext, so erklärt es. Der Junior hüpft, weil Maria diesen Gruß sagt, weil sie Shalom sagt und weil dieser Friedensgruß, dieser Friedenswunsch von der Frau kommt, die den Sohn Gottes in sich trägt. Das lässt den Johannes hüpfen. Das löst die Freude in dem Johannes aus. Der Retter ist da. Der Retter, mit dem so viele Hoffnungen verbunden sind. Der Retter, auf den man schon so lange gewartet hat, der ist jetzt ganz nah. Noch nicht geboren, aber ganz nah. Hoffnung lässt hüpfen, liebe Gemeinde. Die Hoffnung, die in Christus mehr erkennt als halt nur ein Baby im anderen Bauch nebenan. Die Hoffnung, die weiß oder die wenigstens erahnt, dass dieser Messias ganz Großes mit sich bringt, dass er Großes tun wird. Der ungeborene Johannes, der spürt es schon. Der erkennt eigentlich Jesus Christus noch, bevor die Hirten im Stall in Bethlehem ihn erkennen werden, noch bevor viele andere ihn erkennen werden, erkennt Johannes schon den Messias. Der hüpft vor Freude und mit dieser Hoffnung, weil der Sohn Gottes ihm ganz nah ist, fast greifbar. Und durch den Johannes springt dann die Freude auch auf die Elisabeth über. Der Heilige Geist wirkt in ihr. Er lässt sie verstehen, dass es mehr ist als nur ein Stauchen oder Schlagen, ein Drehversuch ihres Babys. Vielleicht würde Elisabeth in dem Moment selber gern mithüpfen mit ihrem Sohn, wenn sie nicht hochschwanger wäre. Aber sie ist genauso begeistert und es äußert sich bei ihr durch diesen Lobpreis, in den sie dann kommt. Dass sie der Maria das auch erklärt, warum sie jetzt sie so lobt. Sie sagt es ja auch: Als du das Haus betreten hast und mich begrüßt hast, da hüpfte dein Kind, mein Kind, beim Klang deiner Stimme vor Freude. Es ist für die Elisabeth klar, das ist jetzt nicht nur ein Geistesblitz, den sie hat, oder auch nicht nur die Wiedersehensfreude, dass sie die Maria mal wieder sieht, dass sie so ins Loben führt. Es ist das Hüpfen von ihrem Sohn. Das Hüpfen bringt sie zum Lob Gottes. Es ist das Kind, das in ihr springt wie in einem Indoor-Trampolin. Das löst in der Elisabeth aus, dass sie die Maria nur preisen kann. Und dann sagt sie ja diesen Satz: Welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Das ist ein besonderer Satz, finde ich, in diesem Lobpreis. Denn daraus kann man rauslesen, was das Hüpfen in der Elisabeth bewirkt. Die erkennt ja in dem Moment eben auch, dass dieses Kind der Herr ist. Dass dieses Kind der Messias ist. Und sie macht es dann sogar persönlich. Sie sagt nämlich: Welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besuchen kommt. Sie merkt also auch, dass es für sie ganz persönlich ihr Herr und Heiland ist. Das ist eigentlich schon außergewöhnlich, dass die Elisabeth es an dieser Stelle sagen kann: Mein Herr. Später wird der Jünger Thomas, der wird mehr als 2 Jahre Erlebnisse mit Jesus brauchen, viele Wunder, viele Predigten, und am Schluss muss er sogar noch seine Hände in die Wunde vom Auferstandenen legen, um dann sagen zu können: Ja, mein Herr und mein Gott. Um das erkennen zu können. Elisabeth kann das schon, bevor Jesus überhaupt geboren ist. Da kann sie schon sagen: Das ist mein Herr. Als er noch nicht mal auf der Welt ist, kann sie, weil sie das durch dieses Hüpfen von ihrem Sohn und durch den Heiligen Geist geschenkt bekommt, kann sie sagen: Das ist mein Herr. Schon interessant, man muss sich mal überlegen, an welcher Stelle das ist. Jesus ist noch nicht mal, also noch keine 3 Monate ist diese Schwangerschaft alt, weil ja Johannes 6 Monate älter ist und auch noch nicht geboren ist. Das heißt, Maria ist noch im 3. Monat oder früher. Das ist in der Zeit, in einem Stadium, wo man heutzutage, wo viele sagen, da kann man einen Mensch eigentlich noch gar einen Mensch nennen, da werden Worte genannt wie Zellklumpen und sowas, wo man auch Menschen noch straffrei abtreiben darf in unserem Land. Das wird gemacht in unserem Land. In den ersten 12 Wochen ohne Strafe. Jesus ist noch jünger. Er ist noch gar nicht an diesem Zeitpunkt, wo andere ihn Mensch nennen würden. Und trotzdem schon ist er der Herr für Elisabeth. Schon ganz früh, ganz am Anfang von dieser Geschichte kann man in Jesus Christus den Herrn erkennen. Das ist besonders, finde ich, in dieser Geschichte, weil da diese Hoffnung mit drin steckt, die Hoffnung auf das, was Jesus mitbringt. Da kommt eben einer, der Heiland, und das ist ja schon von Anfang an, schon vor seiner Geburt. Der Johannes macht es klar mit seinem Hüpfen. Der weist die Elisabeth darauf hin, dass das der Messias ist. Im Grunde wird es seine Lebensaufgabe werden von Johannes. Er wird der Täufer werden, er wird der sein, der sein Leben lang auf den Messias hinweist, der anderen zeigt: Hier ist der Sohn Gottes, hier kommt der Sohn Gottes. Das ist seine Lebensaufgabe, und im Prinzip fängt er hier schon damit an, noch vor seiner Geburt. Man könnte sagen, die erste Predigt von Johannes, die auf den Christus hinweist, ist das Hüpfen im Bauch seiner Mutter. Denn damit macht er schon das, was er später mit Predigten macht. Ja, das Hüpfen kann wie eine Predigt sein, wenn sie auf den Messias hofft. Und das ist das, was, liebe Gemeinde, was es auch mit uns zu tun hat. Denn im Advent tun wir das ja auch. Da schauen wir auch auf Jesus, der kommen wird, auf das, was er tun wird. Wir hoffen auf das, was er mitbringt, auf das, was wir von ihm erwarten, was wir uns von ihm wünschen. Und deshalb freuen wir uns auch auf die Begegnung mit ihm. Das dürfen wir schon tun im Advent, noch vor dem Weihnachtsfest. Schon bevor wir jetzt in knapp 2 Wochen die Geburt Jesu feiern, dürfen wir uns freuen. Dürfen wir vor Freude auch springen oder hüpfen oder gern auch tanzen, wenn man das möchte. Aus Freude, aus Hoffnung. weil er die Hoffnung schon jetzt, schon vor Weihnachten, in unser Leben hineinlegt. Die Hoffnung auf Jesus ist ja, die den Advent zu so einer besonderen und schönen Zeit auch macht. Und ich bin sicher, dass wir, wenn wir uns bewusst machen, dass Jesus auch kommen wird, auch wiederkommen wird und dass er uns die ganze Güte und Gnade Gottes zeigen wird, spätestens dann werden wir wahrscheinlich vor Freude ausrasten und selbst die, die da mit dem Hüpfen ein bisschen Schwierigkeiten haben, werden vielleicht dann, mehr als sie von sich selber erwarten, sich darüber freuen, weil man dann gar nicht anders kann. Johannes konnte das schon vorher, schon ganz am Anfang, als Jesus ihm ganz nahe war. Da hat er seine Freude schon zeigen können. Und ich finde, eigentlich darf das in unserem Advent doch auch so sein. Wir dürfen in unserem Advent doch die Freude zeigen. Wir dürfen doch spüren lassen, auch andere spüren lassen, was uns fröhlich macht in diesem Advent. Adventsfreude ist mehr als nur, dass man es für sich selber heimelig macht und auch mehr als, dass man es nur für sich selber sich vorbereitet, sondern ich finde, das darf auch überspringen. Diese Freude darf auch weitergegeben werden. Ich habe da ein schönes Bild dazu. Die Spieler von meinem Lieblings-Football-Club in Seattle ist ja zu Hause, die machen vor dem Spiel meistens sowas. Sieht man jetzt hier. Ja. Also das sind gestandene Männer, große Männer. Ja. Die stehen da zusammen in einer Traube von Menschen und dann vor dem Spiel hüpfen sie so. Das machen die ganz oft. Und ich habe mich manchmal gefragt, warum machen die das eigentlich vor dem Spiel? Das sieht doch eigentlich aus, wie man es nach dem Spiel machen würde, wenn man gewonnen hat. Ja, wenn es dann klar ist, dass man gewonnen hat, dann könnte man doch hüpfen. Aber die hüpfen schon vorher. Warum machen die das vorher? Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass man vor dem Spiel, schon bevor es losgeht, den Zusammenhalt spürt oder das Miteinander spürt, dass man sich aufeinander einschwört, dass man auch ein bisschen sich gegenseitig motiviert für das, was dann kommt, dass man sich die Kraft auch weitergibt. Das Miteinander spielt da eine Rolle. Die Freude schon ausstrahlen. Und das ist eigentlich das, was, finde ich, Advent auch sein darf, dass wir die Freude nicht für uns behalten, sondern dass wir die Freude teilen, dass wir die Freude weitergeben, die Freude, die Hoffnung auf den Messias. Vielleicht in diesem Jahr ganz besonders, wo viele im Advent nur das sehen, was gerade schwer ist, was man sich anders wünschen würde, worauf man verzichten muss. Gerade da braucht man eigentlich die Adventsfreude umso mehr. Und da können wir ein bisschen wie der Johannes Botschafter sein, Verkündiger, die Freude in der Adventszeit auch weitergeben. Dass die Freude ansteckend wird. Und ich weiß wohl, dass ansteckend gerade ein schwieriges Wort ist, aber wenn Freude ansteckend ist, dann ist es auch wichtig und gut. Ihr wisst schon, wie ich das meine, wenn ihr das vom Johannes im Hinterkopf habt. Ich stelle mir vor, wie schön wäre es eigentlich, wenn ihr heute von dem Gottesdienst heimgeht und das außen vor der Kirche hier in Dernloch nicht aussieht wie ein Trauerzug, wo alle mit gesenktem Haupt aus der Kirche heraustreten und bedächtig heimlaufen, sondern wenn sie vor Freude, springend, hüpfend oder was auch immer, wenigstens jubelnd oder vielleicht zumindest mit einem Lächeln auf dem Gesicht heimgehen und etwas von der Freude auch mitnehmen aus diesem Gottesdienst. Ich glaube, dann hätten wir schon viel erreicht. Dann wird man schon viel, viel mitnehmen aus dem, was wir weitergeben können. So wie bei Konzerten, ne? Da freut man sich auch miteinander an dem. Also ich habe mal ein Konzert erlebt, da war ich der Einzige, der gehüpft ist und alle sind drumherum gestanden und waren relativ steif. Das war für mich jetzt nicht so ganz so schön. Aber wenn alle zusammen sich mitfreuen, dann ist super. Und genau das wünsche ich mir eigentlich für den Advent. Und das ist eigentlich auch das, was Kirche sein soll. Eigentlich auch nicht nur im Advent, sondern ganz generell. Das sollten wir eigentlich immer ausstrahlen, wir als Christen, dass wir eine Freude haben, weil wir eine Hoffnung auf den Messias haben und die darf sich doch auch äußern. Und dann blicken wir nämlich anders auf die Geburt Jesu voraus. Wir können ein bisschen sein wie dieser Johannes, Verkündiger sein. Und dazu braucht man keine großen Reden halten, sondern einfach feiern, dass in Christus die Hoffnung der Welt zu uns kommt. Das darf Advent ausstrahlen. Und vielleicht nehmen Sie das mit. Und wenn es mit dem Hüpfen ein bisschen schwierig ist, dann mit einem Lächeln in die neue Adventswoche gehen. Ich glaube, das ist schon wichtig und lohnt sich. Und übrigens, das Hüpfen von dem Johannes und das Loben von der Elisabeth, das wirkt sich dann auch auf die Maria aus. Denn wenn wir nach der Geschichte weiterlesen im Lukas-Evangelium, dann singt Maria da ihren Lobgesang, das Magnificat. Meine Seele erhebt den Herrn und freut sich Gott meines Heilandes. Und dann singt sie alles das, wie froh sie ist über das, was Gott ihr schenkt. So ganz anders als die Stimmung, mit der sie in den Süden zu Elisabeth runtergelaufen ist. Auch das, was an Bürde kommt, kann sie jetzt anders angehen. Und ich bin, auch wenn es nicht ausdrücklich dasteht, überzeugt, dass Maria nach den 3 Monaten, wo sie bei Elisabeth ihre Auszeit genommen hat, Da geht sie wieder zurück nach Nazareth in den Norden des Landes. Und ich bin sicher, dass sie da diese Hoffnung mit in sich trägt, dass sie gestärkt ist für das, was sie dort erwartet, für die Reaktionen, die auf sie warten, auch für die Auseinandersetzungen in der Familie. Und auch darin kann sie uns Vorbild sein. Und sie nimmt sogar eine Erfahrung mit von dieser Reise, die sie später tragen wird, denn Maria wird ja als Hochschwangere dann, kurz vor der Geburt, nochmal diese Reise vom Norden in den Süden des Landes machen. Die macht es ja zweimal als Schwangere. Auf jeden Fall beim zweiten Mal mit der Erfahrung, die sie in der Begegnung mit Elisabeth und mit dem Johannes bekommen hat. Freude und Hoffnung. Und womöglich, hätte Lukas vielleicht dann aufgeschrieben, aber womöglich ist sie auf dem Heimweg aus dem Süden nach Nazareth beim Laufen, der zwischendurch auch mal so ein bisschen gehüpft. Wer weiß. Amen.